das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Okka Gundel.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es bestand keine besonders große Lawinengefahr und dennoch lösten sich Schneemassen, die 5 deutsche Bergsteiger erfassten und unter sich begruben. Ereignet hat sich das Unglück gestern in der Nähe des Wintersportortes Sulden, kurz unter dem Gipfel der Verteinspitze, die in 3.500 Meter Höhe liegt. Nach einem der schwersten Unglücke in den Alpen der vergangenen Jahre stellen sich nun die Fragen, warum die Bergsteiger noch spät am Nachmittag beim Aufsteigen unterwegs waren und weshalb sich eine Lawine löste, obwohl die Lawinengefahr recht niedrig war. Rüdiger Kronthaler.
Mehrere Stunden mussten die Rettungskräfte am Vormittag suchen, dann brachte die Bergwacht die noch vermissten Toten ins Tal. Eine 17-Jährige und ihren Vater. Mehrere hundert Meter hatte die Lawine sie mitgerissen.
Jetzt haben durch Zufall haben die Kollegen einen Handschuh gefunden. Jetzt sind wir in den Spalt, wo wir sie mal rausgeholt haben.
Bei dem Unglück an Allerheiligen waren insgesamt 5 Bergsteiger aus Deutschland verschüttet worden. 3 wurden bereits gestern tot geborgen. Die Verteinspitze ist ein spektakulärer Berg. Der Unglücksort ist ein steiles Eis- und Schneefeld an der Nordwand, knapp unterhalb des Gipfels auf 3.200 Metern. Der Schnee türmt sich hier fast senkrecht auf. In den vergangenen Tagen hatte es frisch geschneit und es soll windig gewesen sein. Möglicherweise lag der Neuschnee zu locker auf dem vereisten Untergrund. Als sich der Schnee löste, sollen Vater und Tochter die nachkommenden Seilschaften noch mit Rufen gewarnt haben. 2 Bergsteiger standen abseits und konnten sich retten. Sie lösten den Notruf aus. Es bestand die Lawinenwarnstufe 2 von 5 möglichen Stufen, also eine relativ geringe Lawinengefahr. Doch die lang anhaltende Erwärmung des Klimas macht Gefahreneinschätzungen im Hochgebirge immer schwieriger. Sogar Bergfachleute müssen dem Rechnung tragen, dass die Grundbedingungen in den Alpen heute nicht mehr so sind wie früher, sondern grundlegend anders. Warum die Bergsteigergruppen erst am späten Nachmittag beim Aufstieg waren, ist offen. Alle Verunglückten sollen gut ausgerüstet gewesen sein. Das Unglück macht deutlich, die Berge bleiben letztlich unberechenbar.
Während einer Zugfahrt in Großbritannien sticht ein Mann plötzlich mit einem Messer auf Passagiere und Personal ein. Dramatische Minuten gestern Abend in der Nähe von Huntingdon. Der Zug war auf dem Weg nach London. 11 Menschen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Einer von ihnen befindet sich noch in Lebensgefahr. Das Zugpersonal habe geradezu heldenhaft reagiert, heißt es von der Polizei, als versucht wurde, den Angreifer aufzuhalten. Dadurch seien womöglich viele Menschenleben gerettet worden. Und dazu unser Korrespondent Christoph Prössel im ARD-Studio in London. Christoph, was ist denn zu den Hintergründen dieser Tat bekannt?
Über das Motiv des mutmaßlichen Attentäters wissen wir bislang noch nicht viel. Die Polizei hat einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen. Der Mann ist 32 Jahre alt, er ist Brite und ihm wird jetzt vorgeworfen, versuchter Mord. Am heutigen Tag ist auch deutlich geworden, dass die Sicherheitskräfte sehr klug und vor allem schnell reagiert haben. Der Lokführer zum Beispiel soll diesen Zug umgeleitet haben und dann in Huntingdon zum Halten gebracht haben, was gar nicht vorgesehen war. So war es dann eben möglich, den Täter schnell zu fassen, den mutmaßlichen Täter, und dann eben auch den Rettungseinsatz sofort zu starten.
Christoph, und wie reagieren die Menschen in Großbritannien auf diese Messerattacke?
Die Menschen sind betroffen und auch teilweise verängstigt, weil es im vergangenen Jahr sehr viele Messerattacken gegeben hat. In den vergangenen Jahren, kann man sagen. Das Ganze wird hier in Großbritannien auch als Krise bezeichnet. Krise der Messerattacken. Es gibt auch bereits Maßnahmen, die von der Politik angekündigt worden sind, um den Verkauf beispielsweise besonders gefährlicher Messer zu verbieten. Aber all das ist bislang ohne Ergebnis geblieben. Und deshalb ist der Premier Keir Starmer unter Druck, an dieser Stelle zu handeln, Maßnahmen zu ergreifen, die die Zahl der Messerattacken reduzieren.
Danke für diesen aktuellen Stand aus London, Christoph Prössel. Und wir kommen nach Deutschland, wo möglicherweise ein geplanter Terroranschlag verhindert wurde. Ein 22-jähriger Syrer wurde gestern Abend festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Bei Durchsuchungen in Berlin, Neukölln und Köpenick wurden offenbar Substanzen gefunden, mit denen er Sprengstoff hätte herstellen können. Er soll zudem wiederholt Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat auf Social Media geteilt haben. Bundesinnenminister Dobrindt informierte, dass der Syrer 2023 nach Deutschland gekommen ist. Themenwechsel in die Wirtschaft und es geht um Arbeitsplätze. In der deutschen Stahlindustrie fliegen gerade ordentlich die Funken, allerdings anders als von den Firmen gewünscht. Gestiegene Energiepreise, Billigstahl aus China, Zölle auf Exporte in die USA und zudem die Krise der Autobauer. Die Liste der Probleme ist lang. Über Lösungen soll am kommenden Donnerstag gesprochen werden beim Bundeskanzler. Der hat Industriemanager und Ministerpräsidenten eingeladen, um darüber zu beraten, wie das Feuer in den Hochöfen wieder besser brennen kann. Claudia Buckenmeier.
Die Stahlindustrie, ein wichtiger Arbeitgeber für Zehntausende, eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Doch nun gerät sie immer stärker unter Druck. Durch hohe Energiekosten und billigere Konkurrenz aus China. Auch im Saarland, in dem die Stahlindustrie eine große Rolle spielt. SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger spricht sich daher im Bericht aus Berlin für europäische Strafzölle aus, zum Beispiel gegen China, um die deutschen Standorte zu schützen.
Es ist nicht meine Lieblingswahl, aber wir müssen jetzt eben darauf aufpassen, dass in dieser sensiblen Phase nicht Dinge kaputtgeschlagen werden, die wir nie mehr wieder zum Laufen bringen können. Und dann muss man das übergangsweise auch machen, um ein starkes Signal auch in den Weltmarkt zu senden und vor allem hier den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, umzustellen und dann wettbewerbsfähig zu sein.
CDU-Generalsekretär Linnemann stimmt der SPD-Politikerin zu. Wegen Chinas Politik mit Dumpingpreisen für Stahl, so der Vorwurf.
Die besetzen den europäischen, den deutschen Markt, gehen 50% unter Marktpreis, machen unsere Firmen kaputt, auf Deutsch gesagt, und danach steigen die Preise. An diesem Geschäftsmodell werden wir uns nicht beteiligen. Soziale Marktwirtschaft heißt unser Modell. Deshalb hat sie recht. Ich wäre auch dafür, dass die Europäische Union da zu Potte kommt.
Strafzölle.
Ganz klar.
Für Strafzölle ist die EU zuständig. Ein Gipfel im Kanzleramt soll nun nach weiteren Lösungen suchen, um die Branche in Deutschland zukunftsfähig zu machen. Gewerkschaften hoffen, dass mit den vom Staat für die Infrastruktur bereitgestellten Milliarden auch deutsche Stahlstandorte gefördert werden.
Ich erwarte mir, dass wenn wir jetzt mit dem Infrastrukturvermögen die Infrastruktur in Ordnung zu bringen, dass dann auch ein klares Bekenntnis dazu kommt, dass wir dafür zum Beispiel auch deutschen und europäischen Stahl verwenden und nicht Stahl aus anderen Regionen der Welt.
Die Krise in der Stahlindustrie wird zur Chefsache erklärt. Knapp 2 Stunden will sich der Kanzler am Donnerstag Zeit nehmen für die einst so stolze Branche.
Die Welt hat sich verändert, seitdem Donald Trump vor fast einem Jahr zurück ins Weiße Haus gewählt wurde. In seiner zweiten Amtszeit geht er seine Ziele schneller und radikaler an. Im Ausland droht er aktuell etwa Nigeria überraschend mit einem Militärschlag, weil Christen dort von Islamisten, Zitat, abgeschlachtet werden. Nigerias Präsident lenkte heute ein und bot einen gemeinsamen Kampf gegen die Terroristen an. Und dann ist da der innenpolitische Trump, der die USA in rasanter Geschwindigkeit umbaut, wie es seine Anhänger fordern. Take America Back stand vor einem Jahr auf ihren Fahnen. Trump solle Amerika zurückerobern. Unsere US-Korrespondentin Kerstin Klein hat Befürworter und Gegner Trumps getroffen. In einer Hochburg der Republikaner, inmitten des sonst überaus liberalen Kaliforniens.
Sie reiten dieselbe Welle, aber politisch trennen sie Welten. Die Surferinnen und Surfer, die wir hier in Huntington Beach treffen. CJ kann gerade nicht raus aufs Meer, weil er sich die Rippen gebrochen hat. 3-mal hat er Trump gewählt. Aber jetzt, ein Jahr nach der jüngsten Wahl, wachsen seine Zweifel.
So I was pretty pro-Trump.
Ich war sehr pro Trump, aber mehr und mehr denke ich jetzt, er ist auch nur ein typischer Politiker, macht viele Versprechen, aber liefert nicht wirklich.
So sind die Lebenshaltungskosten, anders als von Trump versprochen, weiter gestiegen. Nur bei einem Thema ist CJ voll zufrieden.
Wir müssen die Grenzen schließen. Und wenn du illegal hier bist, musst du gehen. Dafür gibt es Gesetze.
Vanessa ist Latina und gegen Trump. Sie hat geschockt, mit welcher Vehemenz dessen Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten vorgeht. Sie aus Autos oder ihren Wohnungen zerrt. Ich sehe, wie die Kinder sich um ihre Eltern und Großeltern sorgen. Die Angst ist immer da. Das ist doch ein schrecklicher Gedanke. Komme ich nach Hause und meine Familie ist weg? Vanessa trägt jetzt immer Ausweispapiere bei sich. Auch sie hat Angst, ICE ins Netz zu gehen. Dabei ist sie hier geboren, US-Bürgerin.
Ich habe mich immer sehr amerikanisch gefühlt.
You are American.
Ja, ich bin Amerikanerin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das noch schützt.
Doch wenn sie im Wasser ist, vergisst Vanessa all ihre Sorgen. Auch ein Jahr nach Trumps Wiederwahl.
Weitere Stimmen aus den USA. Ein Jahr nach der Präsidentenwahl sehen Sie in der Weltspiegel-Doku Trumps USA, jederzeit in der ARD-Mediathek und morgen um 22.50 Uhr nach den Tagesthemen hier im Ersten. Und wir machen jetzt weiter mit dem Sport und der Fußball-Bundesliga. Mit dir, Ocker.
Ja, und mit den beiden Sonntagsspielen und den beiden Aufsteigern, die zurück sind in der Belletage des deutschen Fußballs. Der 1. FC Köln und der HSV. Heute trafen sie in Köln aufeinander. Und der FC empfing die Norddeutschen in seinen markant rot-weißen Ringeltrikots. Schließlich hat endlich der Monat begonnen, an dem alle und alles auf den 11. im 11. hinfiebern. Und die Vorfreude auf den Frohsinn manifestierte sich heute schon beim deutlichen Sieg auf dem Platz, auf den Rängen und aus den Lautsprechern.
Gleich viermal ertönte die obligatorische Karnevalsmusik beim Torjubel in Müngersdorf. Die Sondertrikots verfehlten ihre Wirkung offenbar nicht.
Wenn uns irgendjemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir heute mit 4-1 als Sieger vom Platz gehen, hätte man das alle unterzeichnet. Ich glaube, dass der Sieg auch verdient war, aber eben auch viele äußere Faktoren heute auf unserer Seite gewesen sind.
Die Stimmung in Köln schon vor dem Anpfiff wie immer euphorisch. Und nach 25 Minuten wurde die Laune der FC-Fans noch besser. Die HSV-Deckung ohne Zugriff und Ragnar Ache, der Nutznießer. Die Kölner in der ersten Hälfte, das spielerisch klar bessere Team. Das 1:0 zur Pause für das Team von Lukas Kwasniok allemal verdient. 3 Minuten nach Wiederanpfiff dann dieser geniale Freistoß von Florian Kainz. Viel genauer kann man den nicht schießen. 2-0 Köln, doch der HSV danach deutlich aktiver und belohnt mit dem Anschlusstreffer durch Jean-Luc Dompé nach einer guten Stunde. Mehr war nicht drin für die Gäste, bei denen Ferrei gelb-rot sah für dieses Foul gegen Lund. Und kurz danach auch noch die Ampelkarte für den Hamburger Vieira wegen Reklamierens. In der Nachspielzeit nochmal der FC in doppelter Überzahl durch den eingewechselten El Mala zum 3:1. Und den Schlusspunkt setzte dann Kaminski, 4:1 der Endstand im Duell der Aufsteiger.
Dass wir wieder 3 Punkte geholt haben, das war heute wichtig. Und ja, über die Gegner denke ich jetzt nicht so nach, weil es ist ja sehr egal gegen wen.
Und dabei fangen die tollen Tage offiziell doch erst am 11.11. an.
Ja, und tolle Tage, die hat man als Fußballfan in Wolfsburg schon lange nicht mehr erlebt, zumindest nicht bei den Männern. Erst bescheidene 2 Siege in dieser Saison bedeutet große Tristesse. Unter der Woche sind die Wölfe ja dann auch noch im Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel rausgeflogen. Insbesondere zu Hause geht nichts. Im gesamten Jahr 2025 hat der VfL erst ein einziges Mal zu Hause gewonnen. Und das war schon im Januar. Heute im Heimspiel gegen Hoffenheim gab es die nächste Schlappe. Die Lage in Wolfsburg wird immer angespannter.
Gesichter der Krise. Trainer Paul Simonis, Sportdirektor Sebastian Schinzilotz. Beide in der Kritik, ob der Trainer noch der Richtige ist. Diese Frage gibt es seit Wochen.
Wir stellen uns diesen kritischen Tönen. Das ist absolut okay, wenn man keine Punkte holt. Aber wir werden auch in den nächsten Tagen mit Paul arbeiten und das Bremen-Spiel bestreiten.
Dabei erwischt der VfL den besseren Start. Swanberg hat eine gute Idee. Sein Pass genau richtig für Mohamed Amoura, einen der schnellsten Spieler der Liga. 1-0 Wolfsburg, 14. Minute. Amoura, der in der Hinrunde der vergangenen Saison stark aufspielte und dessen Können seitdem nur noch selten aufblitzt und der seinen Trainer kurz aufatmen lässt. Nach mehr als einer halben Stunde die erste Hoffenheimer Chance und die nutzt Wouter Börcher, der Ausgleich in der 31. Minute. Das zweitstärkste Auswärtsteam der Liga meldet sich zurück. In der zweiten Hälfte lässt der eingewechselte Kramaric Kumbedi stehen. Prömel setzt sich durch. Die TSG dreht die Partie. 1-2, 50. Minute. Die zuletzt teils lethargisch wirkenden VfL-Profis stemmen sich gegen eine Niederlage. 56. Minute, Mohamed Amoura mit Wucht. Der Ausgleich. Aber nur 6 Minuten später geht erneut Hoffenheim in Führung. Doppelpack von Wouter Börcher, 2-3. Ganz schlechte Defensivleistung des VfL. Hoffenheim jubelt, Wolfsburg taumelt. Über die Zukunft der Funktionäre, wie es hier weitergeht, darüber könnte bald der Aufsichtsrat des Clubs entscheiden.
Und wir schauen auf die Tabelle. Bayern München ganz oben, 5 Punkte dahinter Leipzig. Neue, überraschende Kundschaft auf Platz 6 und 7 mit Hoffenheim und Köln. Wolfsburg bleibt trotz der Niederlage auf Platz 12 und in der Abstiegszone Gladbach auf dem Relegationsplatz vor Mainz und Heidenheim. Ja, und wir bleiben noch beim Fußball und schauen auf den DFB-Pokal. Heute wurden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Achtelfinals ausgelost. Gespielt wird am 2. und 3. Dezember. Und das hier sind die Begegnungen, auf die wir uns freuen dürfen. Dortmund spielt zu Hause gegen Leverkusen. Nordderby in Hamburg. Der HSV empfängt Holstein Kiel. Die Störche einer von 6 Zweitligisten, die noch dabei sind. Union Berlin zieht das ganz große los. Spielt zu Hause gegen den FC Bayern München. Absteiger Bochum spielt gegen Stuttgart. Hertha BSC und Kaiserslautern treffen sich im Zweitligaduell. Und Freiburg spielt gegen Darmstadt. Gestern erst in der Liga. Bald sehen sich Gladbach und St. Pauli dann schon wieder im Pokal. Und dann noch ein reines Ostduell, Leipzig gegen den 1. FC Magdeburg. Ja, seit Corona boomt der Radsport und ganz besonders beliebt sind die Gravelbikes. Das sind geländetaugliche Rennräder. Gravel, das englische Wort für Schotter oder Kies. Und Fähigkeiten im Gelände waren unbedingt nötig beim Gravel Burn in Südafrika. Ein Abenteuer sowohl für Hobbyfahrer als auch für Weltklasse-Profis in dieser Woche am südlichsten Ende Afrikas.
Solch ein Fahrradrennen hat es zuvor noch nie gegeben. 7 Tage auf dem Gravelrad quer durch Südafrika bei der Premiere des Gravel Burn.
Internationale Topathleten treffen sich hier in der Mitte von nirgendwo, um Rennen zu fahren. Wir sind hier wirklich im Outback.
7 Etappen, 800 Kilometer über Stock und Stein im Gelände, unerwartete Begegnungen jederzeit möglich. Mittendrin die deutsche Clara Koppenburg. Die 30-Jährige ist normalerweise Profifahrerin auf der Straße. Entsprechend außergewöhnlich sind all die Eindrücke hier für sie.
Es sind ganz viele Zebras an mir vorbeigerannt. Und gestern habe ich Giraffen gesehen und Affen. Es war auf jeden Fall eine Riesenerfahrung.
Alle Teilnehmer, egal ob Profis oder Hobbyfahrer, wohnen in einem riesigen Zeltlager. Luxus, Fehlanzeige. Trikots werden selbst gewaschen. Und wo sieht man einen Topstar wie Thomas Pitcock schon mal eigenhändig Trinkflaschen ausspülen? Der Doppel-Olympiasieger gewinnt eine der 7 Etappen, genießt aber vor allem die Atmosphäre. Was für ein großartiges Event. Das war eine Woche voller Spaß. Da komme ich gerne wieder. Der deutsche Lukas Baum wird 5. in der Gesamtwertung. Sieger bei den Männern der Südafrikaner Matthew Beers. Bei den Frauen gewinnt die Französin Axelle Dubot-Prévot. Doch alle der rund 400 Teilnehmer eint das Erlebnis eines Gravel-Rennens, das es so zuvor noch nie gegeben hat.
Und dann versuchen wir jetzt noch draußen gut Wetter zu machen. Carsten, wie beginnt denn die Woche?
Sie beginnt auf jeden Fall deutlich besser, Helge, als das Regenwetter, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. In der kommenden Woche erwarten wir deutlich mehr Sonnenschein, steigende Temperaturen und meistens auch trockenes Wetter. Ganz aktuell gibt es allerdings noch Regen, auch heute Nacht noch. Und dieser Regen zieht dann relativ rasch nach Osten ab. Morgen erreichen uns nochmals ein paar dichtere Wolken, die im Norden unseres Landes etwas Regen bringen. Aber die nächsten Regenwolken vom Atlantik nehmen einen anderen Kurs. Sie drehen ab nach Norden Richtung Skandinavien und machen einen großen Bogen um Deutschland herum. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich genau hier ein Hochdruckgebiet bildet, das diese ganzen Regenwolken vor allem zur Wochenmitte von uns fernhält, dann kann es sonnig werden und dann steigen eben auch die Temperaturen höher als zuletzt. Hier sehen wir den Regen, den wir heute tagsüber in weiten Teilen Deutschlands hatten. Der zieht morgen Vormittag nach Osten weiter. Dahinter kann die Sonne hervorkommen, bis allerdings dann diese Wolken hier im Westen und Nordwesten auftauchen und vor allem im Norden Deutschlands zuerst an der Nordseeküste, später am Abend an der Ostseeküste etwas Regen bringen. Die Temperaturen gehen heute Nacht überall auf einstellige Werte zurück. Zwischen 4 und 9 Grad werden die Tiefstwerte liegen. Morgen tagsüber haben wir es meistens mit 10 bis 15 Grad zu tun, im Südwesten bis 16 Grad. In den Bergen ist es etwas kälter. Und wie geht es weiter? Wir sehen jetzt gleich bei den Aussichten diesen Wetterwechsel. Am Dienstag noch Restwolken im Norden. Ab Mittwoch viel Sonnenschein, zumindest außerhalb der Nebelgebiete. Und das bei Temperaturen bis zu 19 Grad.
Danke dir für diese Aussichten, Carsten. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier folgt Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni und wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss.